Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, wir reden heute mal wieder über Großbatterien, ein Thema, was in letzter Zeit so präsent ist, dass man da wirklich nicht drum rumkommt. Und dafür haben wir zwei perfekte Gäste hier im Podcast. Das ist einmal Hans Urban und Robert Ulrich Bürger. Grüß Sie beide.
Grüß Sie. Hallo.
Herr Urban, Sie sind freier Berater der EcoStore GmbH und Herr Bürger, Sie sind CTO dieser EcoStore GmbH, einem deutsch-norwegischen Unternehmen, was diese Großbatterien jetzt in Deutschland bauen möchte. Wenn Sie in den letzten Wochen, Herr Urban, mal Großbatterie Deutschland so Revue passieren lassen würden, was gibt's Neues? Gibt's neue Großbatterien am Netz?
Zuerst nochmal, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich bin ein absoluter Fan und versäume keine Folge. Also insofern freut es mich sehr, da nochmal dabei sein zu können. Wir werden ja noch drauf kommen. Es gibt absolut viele Netzanfragen. Es gibt sehr, sehr viele Planungen, aber es ist noch nicht so, dass das jetzt alles schon in der Realisierung ist. Trotzdem hat sich viel getan. Es gibt so eine interessante Seite, Battery Charts, Großspeicher kann man da nachschauen, gibt es momentan 2,2 Gigawattstunden, habe ich nachgeschaut, lese ich ab. Gewerbespeicher 0,8, also auch große, das ist jetzt vergleichsweise nicht so viel. Und Heimspeicher, da können wir uns festhalten, da sind es 15,2. Das ist also momentan eigentlich das größte Segment, allerdings die mobilen, die sind noch viel größer. Trotzdem, die Großspeicher haben stark zugenommen, also das sind 50% mehr geworden in einem Jahr. Aber wie gesagt, die meisten dieser großen Projekte sind halt momentan im Bau. Vielleicht am Beispiel von EcoStore. EcoStore hat bisher ungefähr ein bisschen über 500 Megawattstunden gebaut. Und das erste Projekt, das jetzt dann baldigst in Betrieb genommen wird, noch im Frühjahr, das hat alleine schon 240 Megawattstunden. Also da sieht man, wie das eigentlich hochskaliert in relativ kurzer Zeit.
Ja, da freuen wir uns natürlich drauf, wenn diese Projekte dann irgendwann ans Netz gehen. Mal eine blöde Frage, warum werden denn diese Leistungen immer angegeben für die Batteriekraftwerke und gar nicht mal unbedingt die Kapazitäten? Also Gigawattstunden sind doch auch ganz interessant zu wissen. Naja, wie viel kann das Netz wirklich abpuffern in Bezug auf Kapazität und eben nicht Leistung? Warum ist denn das so?
Ja, meistens wird eigentlich beides angegeben. Bei den Großspeichern gibt es eigentlich mehr oder weniger feste Verhältnisse. Wie gesagt, meistens sagt man beides, aber das knappe Gut, das sind die Netzanschlüsse und die Netzanschlüsse, die werden eben in Megawatt bemessen. Drum wird das immer gern genannt. Und wenn man jetzt an verbauten Investitionen oder auch an verbauten Zellen sich orientiert, dann geht's eben in die Gigawattstunden, also die Kapazität oder auch den Energieinhalt.
Jetzt fassen wir aber diese Anschlussbegehren nochmal zusammen. Die geübten geladenen Podcast-Hörer, die wissen genau, 226 Gigawatt an Anmeldungen, an Batterieleistungsanmeldungen liegen den großen vier Übertragungsnetzbetreibern jetzt mittlerweile vor. Herr Urban, fassen Sie das mal zusammen. Was bedeutet das eigentlich?
Ich bin jetzt mal ganz frech und schicke jetzt mal Grüße raus an den Tobias Kurt. Warum? Weil der bei Montel arbeitet und die haben mal diese 161 Gigawatt ins Spiel gebracht und das ist dann überall zitiert worden unter dem Begriff Speicher-Tsunami. Und da waren wir eigentlich alle gar nicht so glücklich, weil das Ganze eher das Thema ein bisschen negativ besetzt und die Speicher sollen ja Probleme lösen und nicht Teil des Problems sein. Also wir haben gesagt, ihr habt hier mal schnell was zusammengetragen und dann in alle Welt rausposaunt. Und ich habe ihm sogar persönlich selber ein bisschen, ich habe ein bisschen Kritik geübt. Und dann haben wir auch mit dem PV Magazine gesprochen und die haben gesagt, ja, da fragen wir nochmal nach. Tja, und da kamen 226 raus und heute habe ich eine Ausgabe des neuen PV Magazines bekommen und da halten wir uns fest, da stehen jetzt 340 drauf. Das Problem ist halt, das sind alles Anfragen und Anschlussbegehren. Das hat jetzt mit verbauten Projekten erstmal gar nichts zu tun. Und es ist nicht so toll, wenn das so, ja, irgendwie so ankommt, als ob jetzt da jede Menge Speicher, die das Ganze überfluten würden. Es ist eher im Gegenteil, wir brauchen dringend Speicher und wir brauchen Leute, die sie finanzieren und bauen. Und das Problem sind halt diese Doppelanmeldungen und so weiter.
Witzigerweise haben wir diesen Batterie-Tsunami ein bisschen anders interpretiert. Und zwar haben wir das auf die billigen Zellen aus China bezogen. Je günstiger die Zellen, desto einfacher könnte man diese Großbatterien hier bauen und ans Netz bringen. Herr Obern, jetzt trotzdem nochmal zu dieser Kritik. Ich hoffe, Sie gehören nicht zu diesen Unternehmen, die da die Übertragungsnetzbetreiber und die Bundesnetzagentur überschütten mit Anschlussbegehren, die ja vielleicht nur irgendwo fiktiv irgendwo in der Schublade mal existieren und die gar nicht so richtig projektiert sind.
Ich fasse es jetzt einfach mal ganz einfach zusammen mit 3B. EcoStore will bauen und betreiben. Und das dritte B wäre blockieren. Das wollen wir eben gerade nicht. Es gibt natürlich viele, die hier ein kurzfristiges Geschäftsmodell erkannt haben, die sich Grundstücke sichern, Baugenehmigung und dann einen Netzanschluss oder eine Zusage und die diese Projekte dann teuer weiterverkaufen, das geht ja noch, oder eben im Portfolio behalten und warten, bis sie noch mehr wert werden. Und das tut dem Ganzen natürlich nicht gut. Und dann sind da auch noch viele Doppelungen dabei, die natürlich die Netzbetreiber auch noch komplett überfluten. Ich meine, die haben natürlich auch nur begrenzt Personal, das ist ganz klar. Und das kommt natürlich nicht so gut rüber. Soweit ich es so von halbextern mitbekomme, fragt EcoStore die Projekte an, die man auch wirklich bauen kann. Und dazu gehört nicht nur, dass man mal einen Plan zeichnen kann, sondern da gehört halt Erfahrung dazu, ein bisschen geschultes Personal, es gehören Referenzen dazu, es gehören Finanzierer dazu, die dahinter stehen. Und nur dann kann man ein Projekt auch wirklich aufs Feld stellen. Und das ist eigentlich der Hintergrund, was EcoStore machen will.
Dann fragen wir doch den CTO an dieser Stelle. Herr Bürger, fassen Sie es mal zusammen. Wie viel Anschlussbegehren geht auf das Konto von der EcoStore GmbH? Einerseits wäre das natürlich zu befürworten, weil Sie sich wirklich auskennen mit Großbatterien. Andererseits, wenn Sie jetzt eine große Gigawattanzahl nennen würden, würde ich wieder denken, naja, Sie sind vielleicht ein bisschen dabei bei den Cowboys, die gerade unsere Anschlussstellen dort überschütten mit Anfragen.
Um ganz ehrlich zu sein, wir sind tatsächlich schon in der Gigawatt-Range. Und die genaue Zahl wollen wir in dem Fall tatsächlich nicht nennen. Es ist aber so, dass wir uns sehr, sehr stark dafür einsetzen, dass die Anfragen nicht unbedingt immer größer und einfacher werden, sondern dass wir wirklich gezielt auch gewisse Hürden einziehen, dass man sagt, die Netzbetreiber dürfen definieren, welche Grundvoraussetzungen existieren müssen, bevor eine Anfrage wirklich aktiv bearbeitet werden muss. Wir setzen uns auch aktiv dafür ein, dass ein fairer Baukostenzuschuss gezahlt wird. Und wir schauen sehr drauf, dass wir eben viele verschiedene Aspekte im Vorfeld betrachten, oft schon mit einer Netzstudie reinstarten, bevor wir überhaupt das Netzanschlussbegehren mit dem Netzbetreiber aktiv bearbeiten, um eben dafür zu sorgen, dass es nicht zu irgendwelchen unqualifizierten Anfragen kommt.
Vielleicht darf ich kurz reingrätschen. Es gab kürzlich eine Verbandsanhörung. Also die Bundesnetzagentur wollte von den Verbänden wissen, wie sollen wir das in den Griff bekommen? Wie könnten wir das definieren? Und da haben wir auch Maßnahmen vorgeschlagen. Maßnahmen, die uns erstmal auch vielleicht ein bisschen wehtun und Arbeit machen, aber die natürlich schon ein bisschen das eine vom anderen trennen sollen. Und ja, wir sind gespannt, was da rauskommt.
Okay, ich sehe schon, brechen wir die Diskussion an der Stelle ab. Ich kann das gut nachvollziehen. Andererseits, irgendwie muss die Bundesnetzagentur bzw. die Übertragungsnetzbetreiber da auch priorisieren. Das kann ich schon verstehen. Herr Bürger, machen wir mal weiter. Nehmen Sie uns mal mit auf so eine Baustelle, auf so eine Baustelle für Großbatterien. Welche Themen beschäftigen Sie da vor Ort?
Ich glaube, ganz wichtig ist zu erwähnen, ein Thema ist die Sicherheit. Bevor die erste Batterie auf unseren Anlagen angeliefert wird, gehen wir schon in den Austausch mit der Feuerwehr, machen idealerweise schon eine erste Schulung. Und wenn es dann zum Bau kommt, muss man sagen, man hat in einem sehr gedrängten Zeitraum sehr, sehr viele Gewerke vor Ort. Also es muss sehr, sehr koordiniert ablaufen, der Tiefbau mit den Elektrounternehmen, die ganzen Anlieferungen. Wir haben teilweise auf einem relativ kleinen Baufeld, weil ja die Speicher doch eine sehr hohe Dichte haben, 60, 70 Leute auf dem Baufeld rumlaufen, wo man einfach sehr darauf achten muss, dass keiner den anderen blockiert, gefährdet oder anderweitig irgendwie schlechte Stimmung aufkommt.
Wie nehmen Sie denn die Stimmung der Nachbarn wahr? Jetzt habe ich mal gehört, dass es tatsächlich auch einen gewissen Lautstärke-Aspekt hat. Hier kommt zum Beispiel ein Kommentar von Simon Trinity auf YouTube, der fragt, wie laut ist eigentlich eine Großbatterie? Von wie weit weg kann man das ungefähr hören? Was sagen die Nachbarn? Können Sie das ungefähr beantworten?
Also wir haben bei unseren aktuellen Speichern einen Schallleistungspegel von 95 dBA. Das ist tatsächlich in unmittelbarer Umgebung schon ein gewisser Lautstärkepegel, einfach durch die Klimaanlagen, die Lüfter. Wir sind aber auch sehr daran interessiert und bemüht, dass wir zum einen verhindern, dass überhaupt Schall existiert. Das heißt, also wir ersetzen auch aktiv gewisse Lüfter durch leisere Lüfter. Und was wir eigentlich bei den allermeisten Projekten inzwischen haben, ist, dass wir eine Schallschutzwand entsprechend auch bei den Projekten vorsehen. Jetzt sagen natürlich viele wahrscheinlich, naja, Schallschutzwand, jetzt habe ich da so eine Barriere vor meiner Haustür, ist jetzt auch nicht so schön. Aber auch da kann man durch eine entsprechende Gestaltung, teilweise begrünt, teilweise durch eine entsprechende Einfärbung dafür sorgen, dass sie gar nicht so groß auffällt.
Dann lassen Sie uns mal über das Thema Sicherheit nochmal sprechen. Was wir uns so im Vorfeld dieses Talks gefragt haben, was sind denn so die höchsten Ströme, die eigentlich auftreten? Logisch, das ist natürlich sehr, sehr volatil, je nachdem, wann ein Großkraftwerk einen Batteriespeicher auflädt oder sich entlädt. Aber was sind so die höchsten Ströme, die man so theoretisch erreichen kann?
Jetzt muss man den Nennbetrieb unterscheiden vom Fehlerbetrieb. Also im Nennbetrieb kommen aber auch schon mehrere tausend Ampere tatsächlich zustande. Was man sagen muss, was tatsächlich ein Thema ist, ist der Fehlerfall. Also wenn ich einen Kurzschluss auf der Batterieseite habe, da können Batterien unglaublich hohe Ströme liefern. Also ich weiß, dass teilweise von einem Einzelstrang, der schon 65.000 Ampere liefern kann. Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Recherchen anschaut, der Normblitz hat, glaube ich, 50 Kiloampere. Das kann die Batterie tatsächlich toppen. Und wenn man jetzt davon natürlich noch mehrere parallel schaltet, dann ist es entsprechend noch mal höher. Was man da eben wirklich sehr, sehr wichtig nehmen muss, ist das Sicherheitskonzept. Da müssen entsprechend ausgelegte Sicherungen vorhanden sein, die dann einfach entsprechend schnell auch diesen Kurzschlussstrom dann trennen.
Arbeiten Sie da eigentlich nur mit eigenen Leuten beim Aufbau so einer Großbatterie oder sind das dann Fremdfirmen, die sich irgendwie, die aus der Region dann jeweils kommen oder wie machen Sie das?
Wir arbeiten da schon auch viel mit Dienstleistern von vor Ort zusammen. Teilweise stellen wir auch Personen vor Ort direkt an, weil wir natürlich auch in der Betriebsphase entsprechend Personal vor Ort brauchen, die sich mit der Thematik auskennen, die unser Produkt kennen und die dann auch wissen, wo man sicher hinfassen darf und wo man eben besser nicht hinfassen sollte.
Herr Urban, jetzt wissen wir, dass so ein Großbatteriespeicherkraftwerk tatsächlich auch mal brennen kann. Erzählen Sie doch mal kurz über dieses berühmte Moss Landing Kraftwerk, was in Kalifornien kürzlich ausgebrannt ist. Wir wundern uns natürlich, das waren LFP-Batterien wahrscheinlich. Trotzdem hat es gebrannt. Was ist da die Ursache gewesen?
Dass man da jetzt über die Ursachen schon genau spekuliert, das ist sicherlich noch zu untersuchen. Das wäre jetzt arrogant, da alles Mögliche zu behaupten. Aber wichtig ist, man muss sich natürlich bewusst sein, ein gewisses Restrisiko besteht immer. Und da könnte man jetzt natürlich NMC gegen LFP-Batterien ausspielen. LFP ist gutmütiger, alle neuen Großspeicher sind LFP, aber das ist auch keine hundertprozentige Sicherheit, ist klar. Ich vergleiche das jetzt einfach mal mit einem Hochhaus oder irgendeinem Bauprojekt. Da haben wir mittlerweile über viele Jahrzehnte gelernt, wie Brandschutz funktioniert. Es gibt immer einen, der den Herd anlässt, oder es gibt immer einen Elektriker, der eine Klemme nicht ganz angezogen hat. Das heißt, Ursachen gibt es immer, die können noch so klein sein. Und wichtig ist ganz einfach, die Auswirkungen zu begrenzen. Und das heißt einfach, Brandabschnitte zu bilden, Container aufzustellen, die Container in einem genügend großen Abstand aufzustellen, dass man eben die Auswirkungen begrenzt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Vor allem auch natürlich die Auswirkungen auf Leib und Leben, das ist nochmal viel wichtiger. Von Moss Landing habe ich gelesen, dass man einfach ein Kraftwerksgebäude genutzt hat und da die Batterien reingestellt hat. Ob man da jetzt auf diese Abschnitte so geachtet hat, ist die Frage. Ich glaube, dass so ein modularer Containerspeicher auf dem Feld da, ich sage jetzt mal, fehlertoleranter wäre, aber vielleicht kann der Uli da noch was dazu sagen.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich weiß, dass wir selber auch Diskussionen hatten, wie man die Packungsdichte nochmal erhöhen kann, weil es natürlich auch viele gute Argumente dafür gibt, dass man sagt, man möchte nicht so viel Fläche versiegeln, man möchte bestehende Gebäude weiterverwenden können, gerade im Bereich Brownfield-Ansätze, also alte Kraftwerksgebäude weiterverwenden, was ja wieder aus einem ökologischen Ansatz her sehr, sehr gut und wichtig ist. Ja, muss man aber immer dann auch die Kehrseite sehen, dass man eben dann weniger Möglichkeiten hat, was das Systemdesign angeht, entsprechende Sicherheitsschwellen eben einzuziehen, dass wir im Havariefall eben ein entsprechendes Konzept haben, wie mit der Havarie sicher umgegangen werden kann und dass man einfach im Vorfeld alles dafür getan hat, dass es gar nicht erst zu einem Brand kommt. Also möglichst viele Safety Layer übereinander lagern, um einfach zu verhindern, dass es zum Extremereignis kommt.
Da fragen wir uns natürlich, ob die Firma Accure dazu gehört. Wir haben hier in diesem Podcast auch schon mal über Zellmonitoring gesprochen, die sozusagen von remote aus, von fern aus genau analysieren können, welche Zelle irgendwie überhitzt und sowas schon sehr, sehr früh erkennen können. Arbeiten Sie mit diesem Startup zusammen?
Mit Accure arbeiten wir jetzt konkret nicht zusammen. Wir haben uns tatsächlich mehrere von diesen Anbietern auch in letzter Zeit angeschaut. Da gibt es ja viele interessante Ansätze im Moment. Was man da auch sagen muss, wir haben jetzt durch unsere bestehenden Speicher und durch die neu dazukommenden Speicher und außerdem durch den sehr, sehr engen Kontakt zu den Batterieproduzenten ein sehr, sehr tiefes Verständnis von den Zellen, sehr, sehr viel Insights auch in das Verhalten der Batterie und können dann über unsere eigenen Betriebsdaten schon sehr, sehr viele Rückschlüsse entsprechend treffen, so dass wir im Moment sehr, sehr stark darauf achten, dass wir eben ein sehr starkes Monitoring und frühzeitige Reaktionen hier eben selber abbilden können.
Ganz interessant zu hören. Wir wissen ja auch, Accure macht sehr viel Battery Intelligence. Das heißt also, da geht es auch um die Lebensdauer, um den Einsatz dieser Batteriezellen. Ziemlich interessant, dass Sie das alles selber machen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass man durchaus nochmal vielleicht von Seiten von Accure da gerne einen Termin bei Ihnen hätte. Jetzt sprechen wir aber mal über die Kosten von solchen Großbatterien. Sagen Sie mal alle möglichen Zelldaten. Wie teuer haben Sie in China eingekauft, diese LFP-Batterien? Was kostet die gesamte Großbatterie pro Megawattstunde? Ich weiß gar nicht, in was man da genau rechnet.
Die genauen Einkaufspreise werde ich natürlich nicht veröffentlichen. Aber ich meine, ich würde mal behaupten, dass es inzwischen ja auch marktbekannt ist, dass man inzwischen die vollen Container mit Klimatisierung, Batteriemanagement und allem, was dazu gehört, für um den dicken Daumen 100 Euro die Kilowattstunde bekommt. Und ja, man muss sagen, die Batterie macht heutzutage, je nachdem auch auf welche Stundenrating sie ausgelegt ist, nur noch 35-45% der Gesamtkosten aus. Zusätzlich braucht man natürlich dann noch entsprechende Umwandlungsgerätschaften, also Wechselrichter mit entsprechenden Mittelspannungstrafos, die nochmal irgendwo so 15-20% der Projektkosten ausmachen. Und wenn man dann irgendwann in die deutlich zweistelligen Megawattzahlen geht, wird dann noch ein Umspannwerk benötigt mit einem Hochspannungstrafos, entsprechenden Schaltern und so weiter, was dann nochmal irgendwo so in der Range 10-15% ausmacht. Wenn man das alles aufsummiert, noch den Tiefbau, Verkabelung, Dienstleister und sowas on top rechnet, ja, da ist man für einen 100 Megawatt, 240 Megawattstunden Speicher, wie in der Hans vorhin gerade erwähnt hat. Ja, ich würde mal sagen, im mittleren zweistelligen Millionenbetrag, was man da ausgeben muss.
Ich vergleiche das immer gerne mit der Photovoltaik. Da früher, wenn man wusste, was kostet ein Modul, da wusste man schon, was kostet das Projekt, weil 80% jedes Projektes waren die Modulkosten. Inzwischen kostet ein Modul fast nichts mehr, weniger als die Unterkonstruktion. Jetzt ist es bei den Batterien nicht ganz so, da sind die Batterien natürlich noch ein wesentlicher Teil. Deswegen ist auch die Frage, wie viel Megawattstunden verbaut man hinter einem Megawatt, 2 oder vielleicht 4 oder vielleicht in Zukunft mehr, je billiger sie werden. Aber trotzdem ist die Tendenz natürlich, dass die externen Kosten einfach immer wichtiger werden. Da, was weiß ich, die 110 kV-Station oder der BKZ und alles, was drumherum ist, wird ganz einfach immer wichtiger. Und vielleicht ein interessanter Vergleich, beim letzten Podcast ging es ja um die Elektrolyseure. Und der Michael Liebreich, der sagt auch, naja, die Kosten der Elektrolyseure, die gehen schon runter, aber die externen Kosten bleiben halt mehr oder weniger konstant oder werden noch teurer. Und deswegen verschieben sich halt einfach die Kostenanteile bei solchen Projekten.
Bleiben wir noch mal ganz kurz vor Ort sozusagen bei der Großbatterie. Herr Bürger, welche Teile würden Sie denn sagen, verschleißen so über die Jahre am ehesten? Welche Materialkosten hat man trotzdem so jetzt über, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre?
Also am wichtigsten ist natürlich die Batterie. Im Moment macht sie tatsächlich noch die größte Kostenposition, Einzelkostenposition aus und ist auch die Zelle oder der Teil, der am meisten verschleißt. Also die Batterien in unseren Projekten sind typischerweise auf 15 Jahre Betriebszeit ausgelegt und nach diesen 15 Jahren müssen die entsprechend getauscht werden. Bei den Wechselrichtern ist es Elektronik, das kennt man, die funktioniert oder funktioniert nicht. Aber auch da muss man sagen, nach 15 bis 20 Jahren hat die Elektronik mal ihr Leben hinter sich und muss entsprechend ausgetauscht werden. Die restliche Infrastruktur, Tiefbau, Beton, Schaltanlagen, Trafos, ist dann eher langlebiger. Also da reden wir dann eher von 2 Batteriezyklen, was die dann aushält.
Sie sagen gerade 15 Jahre, damit rechnen Sie so. Das wundert mich ein bisschen, weil das tatsächlich gar nicht so viele Zyklen sind. Jetzt muss ich ungefähr rechnen, 365 Tage mal 2 Zyklen pro Tag. Können Sie ungefähr sagen, wie viele Zyklen dann so nach 15 Jahren absolviert wurden?
Wir rechnen damit, dass die Batterie am Ende ihres Lebens ungefähr 7.000 bis 8.000 Zyklen tatsächlich absolviert hat. Ich weiß, dass im Markt viel auch von 10 oder 12 oder teilweise sogar 15.000 Zyklen geredet wird. Man muss aber sagen, wenn man dann tatsächlich mit den Lieferanten tiefer ins Gespräch geht, viele Parameter auch, sage ich mal, betrachtet, zum Beispiel, welche C-Rate gefahren wird, wie viele Zyklen direkt nacheinander gefahren werden können, dann stellt man fest, dass oft die Kühlsysteme gar nicht so ausgelegt sind, dass die Batterie permanent in ihrem Wohlfühlbereich von 23 Grad plus minus gehalten werden kann, sondern dass die dann schon eine gewisse Erwärmung zum Beispiel erlebt und dann doch deutlich weniger Zyklen aushält, als in einem Datenblatt oder in irgendeiner Hochglanzbroschüre versprochen wird.
Ich habe nebenbei mal gerechnet, es werden ja im Schnitt 1,5 Zyklen pro Tag gefahren. Das rechnet man ungefähr bei der gängigen momentanen Vermarktung. Und das mal 365 und mal 15 Jahre wären 8.200. Also das ist dann schon anständig. Die Batterien werden halt kräftig gefahren. Wenn man das mit einem Auto vergleichen würde und so viele Zyklen fahren würde, dann wären das viele Millionen Kilometer. Also beim Auto hat man viel weniger.
Herr Obern, dann wechseln wir doch an dieser Stelle mal ganz kurz das Thema. Wir haben ja im letzten Podcast mit Ihnen wunderbar dargelegt bekommen, was für ein Business Case eigentlich eine Großbatterie so fährt. Vertiefen wir das nochmal ganz kurz für den Moment. Wie verdient denn eigentlich so eine Großbatterie von EcoStore sein Geld und mit welcher Amortisationszeit rechnet man da so ungefähr?
Im Wesentlichen sind es momentan 3 Geschäftsmodelle, die Primärregelleistung, die Sekundärregelleistung und dann der sogenannte Arbitragehandel oder Intraday oder wie immer man es auch nennen mag. Wer entscheidet, was gemacht wird? Das macht normalerweise ein externer Vermarkter, das macht der Batteriehersteller oder der das, also der EPC sozusagen, der macht es nicht selber oder auch der Investor macht es nicht selber, sondern ein Vermarkter entscheidet, wo ist momentan am meisten Geld zu verdienen. Primärregelleistung ist die kurzfristige Netzstabilisierung mit dem Auge auf die Frequenz. Die Sekundärregelleistung ist etwas langfristiger und beide Geschäftsmodelle sind, ich sage jetzt mal, von der Menge her eingeschränkt. Das heißt, Primärregelleistung wird ja ganz fest ausgeschrieben, irgendwie 600 Megawatt oder so. Und wenn man da reinkommt, ist man drin und wenn nicht, dann nicht. Und bei der Sekundärregelleistung ist es mehr, aber trotzdem kann man sagen, je mehr Batterien existieren werden, desto unwichtiger werden diese fest ausgeschriebene Geschäftsmodelle. Und umso wichtiger wird dann das komplett freie Geschäftsmodell, also dieser Arbitragehandel, den man ganz einfach zusammenfassen kann, billig einkaufen und teuer verkaufen. Und das Schöne an dem Ganzen ist halt, billig ist eigentlich immer grüne Energie, weil wir wissen ja, das ist die billigste, aber halt nicht gerade zur richtigen Zeit. Und teuer verkaufen ist dann immer fossile Energie, sprich Gaskraftwerke, die sonst anspringen müssten. Und das, was praktisch da an Spreizung dazwischen ist, das ist auch dasselbe, was eigentlich die Merit Order aussagt. Die teuerste Energie, die gerade noch gebraucht wird, die treibt den Preis hoch. Und deswegen verdient die Batterie eigentlich ihr Geld und macht auf der anderen Seite genau das, was der Strommarkt braucht, um diese Kurven eben zu vergleichmäßigen und die Energie mit kleineren Schwankungen und bezahlbar zu halten.
Ich nehme wahr, da ist ein großer Run auf diese Großkraftwerke. Das heißt also, die Amortisationszeiten, diese Renditen sind tatsächlich gut. Jetzt gibt es aber auch drei große populäre Mythen, die, glaube ich, gar nicht mal so falsch sind. Nämlich, diese Großkraftwerke dämpfen die Strompreise dann auch gar nicht so stark, wie man sich erhofft. Das zweite ist, in der Nachhaltigkeit sind sie natürlich positiv, weil sie anteilig Gaskraftwerke ersetzen, ist aber auch trotzdem gar nicht so hoch. Und der dritte Vorwurf, den ich immer wieder höre, naja, ein Großkraftwerk steht dann vielleicht an der Stelle im Netz, wo wir es wirklich nicht brauchen. Also obwohl man sehr gut mit dem Börsenstrompreis handeln kann, kann es ja trotzdem laut Leon Hirt so sein, dass dieses Großkraftwerk eben an der komplett falschen Stelle im Netz steht, oder?
Das waren jetzt natürlich viele Punkte. Ich fange mal bei der Rendite an. Also man geht nach wie vor davon aus, dass ein solches Großkraftwerk oder so ein Batteriekraftwerk irgendwo eine Rendite von 15% hat und dann sich nach 6 oder 7 Jahren sein Geld zurückverdient hat. Das ist auch das, was man braucht, sonst würde niemand investieren. Kurzfristig kann das mal sehr viel mehr sein. Im letzten Jahr war es sicherlich mehr. Also da ist pro Megawatt und Jahr sind da mal sehr hohe Zahlen genannt worden. Aber alle Analysen zeigen, dass man eigentlich davon ausgeht, dass längerfristig diese Zahlen wieder kleiner werden und dass man die nicht einfach linear extrapolieren kann. Es steckt halt einfach ein gewisses Risiko drin und man sollte jetzt, auch wenn die momentanen Zahlen zeigen, da könnte es schon nach 2 oder 3 Jahren klappen, dann kann das im nächsten Jahr ganz anders aussehen. Also so viel jetzt mal zur Rendite.
Jetzt trotzdem nochmal direkt darauf geantwortet, selbst wenn ein Großbatteriekraftwerk sehr renditestark ist, hoffen, glaube ich, ganz viele Hörer da drauf, naja, die kommen genau dann zum Einsatz, wenn jetzt Gaskraftwerke laufen, sind also preisdämpfend, so dass wir alle deutlich geringere Strompreise erwarten können. Das ist doch nicht der Fall, oder?
Das ist prinzipiell schon der Fall. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Punkte. Zum einen haben Sie ja genannt den Redispatch. Was ist der Redispatch? Das heißt, meinetwegen sind im Norden zu viel Wind, im Süden haben wir hohen Verbrauch. Trotzdem, die Netze sind zu schwach, die Energie kommt nicht runter. Dann müssen im Norden Windenergieanlagen abgeregelt werden und im Süden müssen Gaskraftwerke hochgefahren werden. Sowas kann man natürlich verhindern. Diese Redispatch-Vorgänge, die verhindern natürlich zum einen die Energiewende, weil wir dann wieder viel CO2 ausstoßen, und zum anderen treiben sie den Preis hoch, weil die Redispatch-Vorgänge bezahlt werden müssen und das auf die Netzentgelte einfließt. Das ist ganz interessant, dieses Redispatch. Wir wollen eigentlich sehr, sehr gerne das in Zukunft transparenter machen und sind da gerade dran, da in Zukunft Studien in Auftrag zu geben, die das genauer untersuchen. Der zweite Hauptgrund, warum die Energie schon billiger wird, ist eben die Merit Order. Also es werden immer die teuren Energien ersetzt, sonst würde die Batterie ja auch ihr Geld nicht verdienen können. Die muss ja, wenn es teuer ist, verkaufen. Und wenn es teuer ist, dann ist es eben der Einsatzzeitpunkt der vergleichsweise teuren Gaskraftwerke. Drittens, ein ganz wichtiger Punkt ist die EEG-Entlastung, weil die ganz momentanen laufenden PV-Kraftwerke zum Beispiel, die kriegen ja eine Marktprämie obendrauf auf den Börsenstrompreis. Und wenn diese Preise verfallen zu gewissen Zeiten, wir wissen ja, es gibt immer mehr Solarspitzen und die wir haben doch zu gewissen Zeiten Überangebot, und dann müssen zumindest im Bestand diese ausfallenden Marktwerte ersetzt werden aus dem EEG-Konto. Und die Batteriekraftwerke, die führen dazu, dass diese billige Photovoltaikenergie vom Markt weggekauft und aufgewertet wird. Und auch da haben wir schon in Studien nachgewiesen, dass das das EEG-Konto beträchtlich entlastet. Ein vierter Effekt, die Dunkelflaute haben wir auch schon angesprochen. Batterien helfen auch in der Dunkelflaute und können einen Teil von diesem Reservekraftwerkspark, den man sicherlich trotzdem brauchen wird, auch noch ergänzen, ersetzen. Aber der vierte Effekt ist wahrscheinlich am schwächsten ausgeprägt. Also diese Mangellage, die wird schon noch bestehen bleiben. Das können Batteriekraftwerke alleine langfristig auch nicht ausbügeln. Immer mehr, weil sie immer längere Zeiten überbrücken, aber über Wochen sicherlich nicht.
Herr Bürger, dann holen wir Sie mal kurz nochmal ins Gespräch. Ich kann mich erinnern an eine Studie, die Sie selbst in Auftrag gegeben haben. Und jetzt möchte ich wirklich nicht per se gegen die Großkraftwerke sozusagen argumentieren. Ich möchte aber nur verhindern, dass wir hier Erwartungen schüren, die nicht gehalten werden. Da hieß es, dass pro Megawattstunde ein einziger Euro gespart wird, wenn man die Großkraftwerke jetzt ausrollt und die Gaskraftwerke ersetzt werden. Das ist ja eigentlich fast gar kein Effekt, was die Preisdämpfung angeht.
Das ist schon korrekt, wenn man es erstmal so auf den Absolutpreis sieht. Aber wenn man sich natürlich dann anschaut, wie viele Megawattstunden entsprechend hier dann durchgespeist werden und wie oft das die Batteriekraftwerke machen. Ich meine, man muss sich das nochmal vor Augen führen, dass hier entsprechend das jeden Tag passiert und oder sogar mehrfach am Tag und ja mit vielen, vielen Megawattstunden, dann kommt dann da natürlich schon ein ganz schön erkleckliches Sümmchen zustande. Und was man natürlich auch sagen muss, es macht die ganze Energiebeschaffung viel, viel planbarer. Also ich war erst letztens im Gespräch mit Industrieunternehmen, die zum Beispiel sehr, sehr stark gejammert haben über den sehr, sehr hohen Intraday-Preis letztes Jahr im November. Da ist ja der Intraday-Preis auf über 1.000 Euro die Megawattstunde hier entsprechend hochgeschossen. Und hier haben wir eben auch entsprechende Analysen gefahren. Und da hätte eine sehr, sehr überschaubare Batteriekapazität schon gereicht, um diese Preise zwar nicht auf ein Börsennormalniveau runterzudrücken, aber ich sag mal so auf um die 100 Euro die Megawattstunde, was dann den Energieeinkauf für die entsprechenden Unternehmen auch wieder viel, viel planbarer und besser beschaffbar macht.
Vielleicht aber noch mal konkreter für unsere Hörer, wenn wir jetzt 1 Euro pro Megawattstunde ungefähr rechnen, wären das ja so ungefähr 1% an günstigeren Strompreisen. Was erwarten Sie denn jetzt mal so grundsätzlich aus dem Bauch raus, wenn wir hier mal so 10, 20, 30 Großbatteriekraftwerke am deutschen Netz haben? Wie sehr wirkt sich das dann auf den Strompreis aus, günstig?
Es gibt eine Studie, nicht auf den Strompreis, da waren die Auswirkungen nicht so furchtbar groß, aber aufs EEG-Konto, wenn man mit einem normalen Aufwuchs rechnet, da gibt es verschiedene Szenarien, dynamisch oder nicht so dynamisch, dann sind es auf jeden Fall mehrere Milliarden pro Jahr. Ich habe jetzt die Zahl, hätte ich nachschauen müssen, nicht mehr genau im Kopf, vielleicht Uli, vielleicht weißt du noch. Also das waren 6 Milliarden Tonnen CO2 und ein paar Milliarden Euro pro Jahr, also jedes Jahr wieder, die eingespart werden im EEG-Konto. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass dann der Strompreis gleich um denselben Preis und um denselben Betrag gedämpft werden würde, aber den Steuerzahler, dem hilft schon mal beträchtlich weiter.
Eine Zahl, die mir in dem Kontext sehr, sehr gut im Gedächtnis geblieben ist, die Entlastung vom EEG-Konto war tatsächlich pro Euro, den wir in einen Batteriespeicher investieren, entlasten wir gleichzeitig das EEG-Konto. Das heißt, wenn der Staat keine Forderung in Richtung Fördermittel, wollen wir gar nicht, wir wollen nicht in ein Förderregime reinkommen. Aber wenn der Staat die Speicher komplett bezahlen würde, würde er sich das Geld auf der anderen Seite am EEG-Konto sparen.
Jetzt gibt es ja eine ganz große Diskussion um diese Baukostenzuschüsse, die ja die Großkraftwerke jetzt angeblich selber bezahlen sollen. Herr Bürger, was haben Sie dazu zu sagen?
Bisher war es ja so, dass Speicher komplett befreit waren von den Baukostenzuschüssen und dass die Speicher sich hier auch ein Stück weit an den Ausbaukosten des Netzes beteiligen, ist durchaus gerechtfertigt. Man muss aber, denke ich, hier einfach in ein Regime kommen, wo man berücksichtigt, wie die Speicher betrieben werden. Also auch wieder der Kontext, den wir vorher hatten, was Leon Hirt ja auch in diesem Podcast schon angesprochen hat. Ist ein Speicher irgendwo wild ins Netz integriert, wo er dem Netz mehr schadet, als dass er ihm hilft? Oder ist er wirklich so aufgebaut worden, dass er Probleme im Netz löst? Wird oft inzwischen als netzdienlich oder netznützig bezeichnet, integriert und dann sollte der Speicher auch entsprechend weniger zahlen. Und ich glaube, wenn man hier zu einem entsprechenden Regime kommt, wo eine angemessene Bezahlung auch eben unter Berücksichtigung, wie sich der Speicher verhält, passiert, dann wird das Kommerzielle mit dem Nützlichen verbunden.
Ich habe das im letzten Podcast schon mal angesprochen. Ich habe ehrlich gesagt einen großen Schreck bekommen, weil ich dieses Thema Strompreiszone ein bisschen unterschätzt habe. Wenn man das jetzt mal auf die Großbatteriekraftwerke überträgt, dann ist ja der Nutzen durch diese Strompreiszonen komplett abhängig von den Grenzen, die da gezogen werden oder auch nicht gezogen. Herr Obern, wie sehen Sie das?
Prinzipiell schon, ja. Das würde sich, also die Modelle würden sich ganz wesentlich verändern. Es würde sich auch wesentlich verändern, wo die Batteriekraftwerke stehen können oder sollen. Es würde sich die Vermarktung ganz wesentlich ändern. Ob das Ganze dann sinnvoller wird im gesamten Stromsystem, das ist natürlich die Frage. Diese Strompreiszonen, ob die gerecht wären oder nicht, das wird ja doch sehr viel diskutiert, war ja auch im vorletzten Podcast-Thema. Was man ja jetzt schon gemacht hat, ist, dass man die Netzentgelte gerechter gestaltet hat und angeglichen hat. Ich denke, das war ein guter Schritt. Dass man aber die Strompreise jetzt aufdröselt, das ist einfach nicht nur eine technische, sondern auch vor allem eine politische Frage. Und ich glaube, es wäre halt schlecht, wenn man die Bundesländer gegeneinander aufbringt. Da ist einfach momentan Konsens, dass man bei einer Strompreiszone bleiben will. Es ist auch vielleicht mit anderen Ländern nicht eins zu eins vergleichbar, weil bei uns ist eben die Struktur, dass wir im Norden tatsächlich mehr Wind haben. Wir in Bayern haben auch Wind, will ich ganz ausdrücklich sagen, aber im Norden ist mehr und im Süden ist halt mehr Industrie, Bayern und Baden-Württemberg. Und das ist halt die Struktur in Deutschland. Und wenn man das jetzt auflösen würde, dann würde das zu einem Kampf der Bundesländer gegeneinander führen. Das wäre wahrscheinlich nicht so toll. Aber wie gesagt, das haben wir sicherlich nicht zu bestimmen. Da gibt es Leute, die das durchrechnen. Man wird sehen, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird.
Und ich glaube, man darf ja auch das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Am Ende des Tages, es gibt sicherlich diese Situationen, wo Batteriespeicher sich nicht netzdienlich verhalten. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, im Großen und Ganzen sehr, sehr oft funktioniert das mit der einheitlichen Geburtszone schon sehr gut, dass Batteriespeicher insbesondere dann, wenn hohe erneuerbaren Anteile vorhanden sind, sich entsprechend beladen und dann, wenn Gas- oder Kohlekraftwerke anspringen müssten, sich entladen. Also ich glaube, man darf das jetzt hier nicht zu sehr schwarz oder weiß malen, sondern man muss hier schon auch sehen, dass ihre Batteriespeicher auch im heutigen Konzept schon ihren Beitrag leisten.
Dann muss ich dazu mal direkt fragen, Sie halten es also für abstrus, dass auch mal Batteriekraftwerke abgeregelt werden und dann Redispatch-Kosten einheimsen? Sowas ist komplett utopisch, oder?
Es gibt diese Fälle, die gibt es ja jetzt schon, dass wir im Norden viel Wind haben und im Süden haben wir nichts und der viele Wind macht den Preis erstmal günstig und im Süden würden dann die Batteriespeicher anspringen. Das ist so. Und die Fälle haben wir ja momentan. Das sind dann nicht die Batteriespeicher, sondern die Pumpspeicherkraftwerke. Die Fälle gibt's ja. Und das sind dann die Fälle, wo eben Stromsysteme tatsächlich überlastet werden. Und das muss man natürlich verhindern. Und es wird ja dann einfach über einen Redispatch verhindert. Ein Batteriespeicherkraftwerk kann man sehr, sehr einfach in einen Redispatch einbinden. Und es muss ja nicht gesagt sein, dass dieser Redispatch ähnlich wie jetzt bei PV komplett bezahlt wird. Da kann man sicherlich einen Modus finden, der eben das Gleichgewicht, man muss ja immer betrachten, erstens Netzentgelte, wie werden die langfristig sich entwickeln, zweitens Baukostenzuschuss, drittens Redispatch-Kosten und viertens dann natürlich die Rentabilität der Batterie. Und das ist, Entschuldigung, wenn ich sagen muss, aber das zeichnet EcoStar auch wieder ein bisschen aus, da ist man dran, eben Modelle zu entwickeln, die einfach netzneutraler sind, sagt man ja, an Windkraftstandorten solche, die das Windenergiepotenzial oder das Windenergieprofil berücksichtigen. Umgekehrt bei Photovoltaikkraftwerken solche, die eben die Photovoltaikentwicklung berücksichtigen. Und da sieht man einfach, wenn man das durchrechnet, dass man mit relativ wenig Verzicht in der Rendite sehr, sehr viel Effekt in der Netzdienlichkeit erreichen kann. Also das ist alles machbar und da wird der Weg hingehen, egal ob wir wollen oder nicht. Und wir sagen, da sind wir lieber proaktiv dabei und schauen, wie das am besten klappt.
Ganz wichtiger Aspekt da ist einfach auch, dass die Netzbetreiber immer digitaler werden müssen. Weil was wir feststellen in diesen Diskussionen, dass wir uns netzdienlich verhalten wollen, aber oft Netzbetreiber gar nicht wissen, wann ihrem Netz ein Speicher helfen oder schaden kann. Und da ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir in Richtung Digitalisierung der Netze sehr, sehr schnell vorankommen.
Da klopfen wir mal auf Holz. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Hans Obern und Ulrich Bürger. Ganz, ganz toll. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Schreiben Sie gerne mal in die Kommentare, was Sie so grundsätzlich von Großbatterien halten. Wie können wir es schaffen, dass wir diese Großbatterien möglichst schnell ans Netz bringen? Wie kann vor allem auch die Bundesnetzagentur priorisiert diese Liste abarbeiten, sodass wir an den besten Stellen möglichst schnell diese Projekte sehen? Vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Zeit. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.